danke vielmals. Grüezi miteinander. Vielen Dank für die Einladung. Ebenso habe ich mich ja wurde gefragt, wieso dass ich kommen kann, wenn das kein Kanzeltausch ist. Das ist eben, weil ich jetzt pensioniert bin, bin ich jetzt freier und kann, ja, ich weiß, dass ich gut, einen guten Nachfolger habe, dann kann ich mich schön zurücklehnen und verschiedene Dienste dann auch wahrnehmen. Soweit ist es also mit dir gekommen, beschimpft der Pfarrer einen kleinen Jungen. Du hast Schokolade gestohlen. Weißt du denn nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, das alles sieht und alles weiß und vor dem ich selber ein kleiner Staubkorn bin? Ja, Herr Pfarrer, schluchzt der Kleine. Ich weiß, es ist die Frau Pfarrer. Wisst ihr, warum ihr jetzt gelacht habt? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielungen dieser kleinen Geschichte versteht. Alle Elemente dieser Geschichte sind euch vertraut. Der Pfarrer, der kleine Junge, die Frau Pfarrer und Gott, der zwar hier nicht erwähnt wird, aber der als Antwort erwartet würde. Der überraschende Schluss, dass der Junge die Frau Pfarrer statt Gott erwähnt, löst bei uns eine sofortige Reaktion aus. Es ist nicht nötig, euch diesen Witz zu erklären. Müsste ich diesen Witz erklären, wäre es kein Witz. Der Witz wäre dann, dass ich ihn erklären müsste. Ähnlich verhält es sich mit den Gleichnissen, die Jesus erzählte. Die meisten Gleichnisse lösten bei den Zuhörern direkte Reaktionen aus. Sofort verstanden sie, was Jesus andeutete. Priester und Pharisäer erkannten schnell, was Jesus über ihr Verhalten sprach, obwohl sie nicht namentlich im Gleichnis erwähnt wurden. Matthäus berichtet, als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Sie waren also sofort angesprochen. Sie wussten, obwohl sie namentlich nicht erwähnt wurden, das sind wir. Der spielt auf uns. Das ärgerte sie, denn sie fühlten sich von Jesus angegriffen und am liebsten hätten sie ihn gepackt, eingesperrt und getötet. Aber sie fürchteten den Widerstand der Israeliten. Doch wir wissen, später ist es ihnen dann doch gelungen. Jesus erzählt auch Geschichten, die die Jünger nicht sofort verstanden hatten. Zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, der Samen aussäte und der auf verschiedene Böden fiel und dann auch verschieden die Frucht sich entwickelte. Die Jünger wussten nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Doch als Jesus ihnen erklärte, dass der Same für das Evangelium steht und die Böden für die Herzen der Menschen, dann war alles sofort klar. Es gab keinen Widerspruch mehr. Niemand hat gefragt, ja, aber das ist ja, das macht ja immer noch keinen Sinn. So, das war sofort von dem Moment an klar. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, löst das meist unmittelbare Betroffenheit aus. Es waren Geschichten, die sich im Lebensumfeld der Zuhörer abspielte. Diese Geschichten beinhalteten immer überraschende Wendungen, die niemand erwartete. Deshalb die Leute aufhorchen ließ. Aber eines ist klar, wenn Jesus wollte verstanden werden, er gab seinen Jüngern und uns keine verschlüsselten Botschaften. Gleichnisse sind keine Rätsel, die wir zu lösen haben und nur einige wenige Erlauchte können es dann verstehen. Es ist nicht eine geheime Botschaft. Und natürlich verstehen wir die Gleichnisse nicht so wie die Menschen damals. Wir leben heute in einer anderen Welt. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei dem Witz. Es gibt übrigens Witze, die in anderen Kulturen verstanden werden, bei uns nicht, weil wir die Anspielungen nicht kennen, weil wir diese Finessen nicht kennen. Heute würde Jesus vielleicht über Software, Telefon, Fernseher, Computer, Autos und so weiter als Beispiele nehmen, um zu veranschaulichen, was er sagen will. Aber weil wir heute in einer anderen Welt leben, müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden hatten, als sie diese Geschichte hörten. Das ist der Schlüssel zum Verständnis eines Gleichnisses überhaupt. Es ist der Schlüssel zum Verständnis eines jeden Bibeltextes. Dass wir herausfinden, was ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Textes. Dann können wir uns überlegen, was das für uns heute heißt. Und warum erkläre ich das? Heute betrachten wir ein Gleichnis, das schon viele Deutungsversuche über sich ergehen lassen musste und die Zuhörer oft verwirrt zurückließ und im schlimmsten Fall unnötige Ängste auslöste. Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die an einem Hochzeitsfest teilnehmen wollen. Schwierige Gleichnisse verleiten uns zu abenteuerlichen Interpretationen und Spekulationen. Es wird der Eindruck erweckt, dass das Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, die es zu entschlüsseln gilt. So etwas für Insider. Als ich das mal vorbereitet habe, da habe ich mal bei jemandem reingehört, der hat gesagt, ich könnte eine ganze Woche über dieses Gleichnis sprechen. Wenn man eine ganze Woche über ein Gleichnis sprechen kann, genau, wenn man spekuliert, geht das. Aber wenn es, und um das geht es mir euch heute zu sagen, wenn ein Gleichnis schlussendlich uns verwirrt zurücklässt und wir denken, warum muss denn alles so kompliziert sein, dann haben wir das Gleichnis nicht verstanden. Ob ein Gleichnis richtig verstanden wird, erkennen wir daran, ob die Aussage des Gleichnisses klar und deutlich ist und keine Widersprüche zurückbleiben. Und bevor wir uns mit dem Gleichnis beschäftigen, lesen wir zuerst die Geschichte, die Jesus erzählte. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Lampen auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle wurden müde und schliefen ein. Und mitten in der Nacht ertönt plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und dann wurden die Türen geschlossen. Übrigens auch ein überraschender Moment, dass bei einem Hochzeitsfest im Orient die Türen verschlossen werden. Da musste man aufhorchen, wenn man das hörte. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ein Hochzeitsfest ist also der Schauplatz dieser Geschichte. Entsprechend der damaligen Sitte wurde die Braut vom Haus des Vaters ins Haus des Bräutigams begleitet mit diesen Brautjungfern. Und vermutlich wartete man im Haus der Braut, bis der Bräutigam sich Richtung Haus aufmachte. Und dann wusste man, ah, jetzt kommt der Bräutigam, jetzt ist er unterwegs. Also jetzt seid bereit und geht ihm entgegen. Da es meist schon dunkel war, weil in Israel wird es, die haben nicht so die Dämmerung wie wir, die dann manchmal bis 9 Uhr, 10 Uhr geht, sondern wenn die Sonne untergeht, ist dunkel in Israel. Und deshalb brauchte man dann die Lampen, die diese Frauen mitnahmen, um die Braut zu begleiten. Die meisten Lampen wurden aus Ton oder Stein hergestellt, einige auch aus Bronze und anderen Metallen. Mit diesem Hintergrund begann Jesus die Erzählung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Jungfrauen sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommt, dann wird prinzipiell etwas Vergleichbares geschehen wie in dieser Geschichte der Jungfrauen. Und die erste Überraschung in der Erzählung ist die Tatsache, dass die Jungfrauen in zwei Gruppen aufgeteilt werden. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Und die Unterscheidung machte sich folgendermaßen bemerkbar. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Lampen auch Gefäße mit Öl dabei. Nun, ob dieser Vorrat wirklich nötig war oder ob das nicht etwas übertrieben sei, war den Zuhörern noch nicht bewusst. Normalerweise würde eigentlich eine Ölfüllung reichen. Aber wieder erwartend traf ein, woran niemand dachte. Der Bräutigam kam nicht. Sie warteten und warteten, und er kam nicht. Natürlich wusste man nicht so genau, wann der Bräutigam kommen wird. Bezüglich Pünktlichkeit gibt es ja verschiedenen Kulturkreisen, verschiedene Toleranzen, außer in der Schweiz. Da gilt die Nulltoleranz. In orientalischen Ländern ist man aber toleranter. Doch auch diese Toleranz kann überschritten werden. Jedenfalls hatte sich der Bräutigam dermaßen verspätet, dass man davon ausgehen musste, dass er nicht mehr kommen wird und das Hochzeitsfest nicht stattfindet. Jedenfalls waren die 10 Jungfrauen eingeschlafen. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Die Klugen und die Törichten. Sehr bemerkenswert. Die Wartezeit war für sie zu lang. Sie schliefen ein, sowohl die Klugen wie die Törichten. Und vielleicht dachten die Jünger, die zuhörten, jetzt hat den Klugen der Vorrat auch nichts genützt. Der Bräutigam ist ja nicht einmal gekommen. Die Hochzeit wird nicht stattfinden. Soweit der erste Teil der Geschichte. Bevor wir mit der Erzählung weiterfahren, möchte ich 3 Punkte noch erklären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herrn. Jesus ist der Bräutigam, die Kirche, also die Menschen, die Jesus nachfolgen, ist die Braut. Auf diesen Moment warten wir Christen. Das ist das nächste große Ziel unseres Glaubens, die Wiederkunft von Jesus. Zweitens ist es wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von den klugen Frauen unterscheiden. Das wird uns am Schluss der Geschichte sofort klar, aber ich möchte das hier schon erklären, oder besser gesagt, ich lasse es Jesus selbst erklären. Er sagt das nämlich in der Bergpredigt. Er sagt dort, wen er für klug und wen er für töricht hält. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund gebaut. Die Menschen sind also klug, die auf Gott hören und entsprechend handeln. Und töricht sind jene, die das Wort hören und dann nicht handeln. Die bauen ihr Haus auf Sand und wenn der Sturm kommt, wird alles weggeschwemmt. So. Also der Schlüssel ist, klug ist, wer auf Gott hört und das auch tut, dementsprechend handelt, und töricht ist, wer das Wort Gottes hört und nichts tut. Es ist also das Verhalten gegenüber dem Schöpfer, das uns zu klugen oder törichten Menschen macht. Und so ist es auch bei den 10 Jungfrauen, wie wir noch sehen werden. Drittens müssen wir verstehen, um was es für einen Schlaf sich handelt in diesem Gleichnis. Die klugen und törichten Frauen waren eingeschlafen. Es gab absolut keinen Unterschied zwischen den beiden. Also Klugheit und Torheit kann nicht mit dem Schlaf zusammenhängen. In der Bibel und auch in unserem Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Schlafen ganz verschiedene Vorstellungen. Eine Vorstellung ist, von der wir herkommen, wo ich jetzt denke, die alle erlebt haben, das ist der Erholungsschlaf. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Und schlaft nicht jetzt ein. Könnt ihr nachher wieder schlafen? Nein, ihr könnt auch so schlafen. Ich habe auch schon gesehen, die Leute schlafen, wenn ich spreche. Also es ist Erholungsschlaf. Eine weitere Verwendung ist der geistliche Schlaf. Bei diesem Schlaf verliert man die Sicht für die wichtigen und richtigen Werte im Leben. Wir leben, wie wenn es keinen Schöpfer gäbe und als ob wir ewig auf dieser Erde bleiben könnten. Deshalb gibt es verschiedene Weckrufe in der Bibel, die uns auffordern, die Augen vor der Wirklichkeit nicht zu verschließen. Paulus schreibt Timotheus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. So. Also das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Viele Ausleger meinen, dass bei diesem Gleichnis dieser geistliche Schlaf gemeint sei. Wer diese Überzeugung vertritt, müsste dann aber erklären können, warum alle Jungfrauen eingeschlafen sind. Wenn das nämlich der geistige Schlaf meinen würde, dann müsste man doch erwarten, dass die Klugen nicht einschlafen und ständig Öl nachschütten in ihre Fackel. Genau. Oder? Das müsste man dann erklären können. Also es gibt hier absolut keinen Unterschied. Es kann in meinen Augen nicht der geistige Schlaf gemeint sein. Das macht keinen Sinn. Es bleibt ein Widerspruch. Es lässt sich nicht auflösen. Und schlafen wird auch so beschönigend, das kennen wir natürlich sehr gut, auch für den Tod verwendet. Er ist entschlafen. Oder? So schreibt Paulus, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, also über die, die gestorben sind. Diese Verwendung ist auch in unserem Sprachgebrauch üblich. Und Jesus sagt seinen Jüngern, als Lazarus gestorben war, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Ich gehe davon aus, dass Jesus in der Erzählung der 10 Jungfrauen den Schlaf dieser Frauen als tot verstanden haben wollte. Die törichten und klugen Jungfrauen waren eingeschlafen. Sie waren gestorben, weil der Bräutigam nicht gekommen war. Wir müssen verstehen, dass dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen im Korpus der Wiederkunfts Gleichnisse steht. Das sind 4 oder 5 Gleichnisse, die Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählt. Und jedes Gleichnis hat einen besonderen Akzent. Und hier liegt der Akzent darauf, dass die Frauen quasi verstorben sind. Diese Frauen symbolisieren die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses, denn dadurch wird die Deutung klar und verständlich und es bleibt nicht ein Widerspruch in der Erzählung zurück. Für die ersten Christen war das nämlich eine große Frage. Sie erwarteten, dass sie die Wiederkunft von Jesus erleben werden, bevor sie sterben. Und nun wussten sie nicht, was mit den Christen geschehen wird, die vorher sterben. Werden sie auch dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Deshalb äußert sich ja Jesus im 1. Thessaloniker Kapitel 4. Sagt, ich sage jetzt euch, was mit denen geschieht, die schon entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die, die keine Hoffnung haben. Das hat die ersten Christen beschäftigt. Werden sie mit uns auf der neuen Erde leben oder haben sie durch ihren frühen Tod die Chance verpasst? Nun, die Geschichte nahm eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönt plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Hochzeit war also nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn ihn niemand erwartet hatte. Die Hochzeit wird stattfinden, sie haben nichts verpasst, jetzt muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Sie mussten schnell ihre Lampen reinigen, Öl nachfüllen, doch die Törichten hatten jetzt eben kein Öl zum Nachfüllen. Und forderten die Klugen auf, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Sie waren in Panik. Doch selbst wenn die Klugen hätten helfen wollen, das hätte keinen Sinn gemacht. Sie antworteten ihnen, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Und da blieb den Törichten nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach Öl zu machen. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam und die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und da wurden die Türen geschlossen. Übrigens mal ein Kollege von mir hat das mal gemacht in einem Jugendlager. Ich weiß nicht, ob man das weiterempfehlen soll. Aber er hat mal gesagt, es gibt Frühstück um, ich weiß nicht, 7:30 oder 8:00. Und jetzt kommt und dann hat er 8:00 hat er die Türen geschlossen und die dann halt nicht da waren, aber nichts mehr zum Frühstück bekommen. Das ist so ein anschauliches Unterricht, hat er da gemacht. Was für eine Freude muss das gewesen sein, für diese Frauen an diesem Hochzeitsfest zu sein. Sie waren an diesem Hochzeitsfest, auf das sie so lange gewartet hatten. Und einige Zeit später kamen die Törichten zum Haus. Vielleicht hatten sie Öl bei sich. Ich denke zwar, dass sie in der Nacht kein Öl gefunden hatten, wie auch immer. Sie versuchten zum Fest zu kommen, aber die Türen zum Festsaal waren eben verschlossen. Sehr ungewöhnlich. Und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf, wir sind jetzt da, mach uns auf. Viele denken, das Öl in dieser Erzählung würde symbolisch für den Heiligen Geist stehen. Wer dieser Meinung ist, müsste erklären können, wie man den Heiligen Geist haben kann, ohne an diesem Hochzeitsfest teilnehmen zu dürfen. Wer meint, es würde sich bei diesem Öl um den Heiligen Geist handeln, der verunsichert unnötigerweise die Christen, die Jesus nachfolgen. Es wirft nämlich die Frage auf, ob ein Christ zu wenig Heiligen Geist haben könnte. Und die nächste Frage ist, wie bekomme ich dann genügend Heiliger Geist? Und wann habe ich genug Heiliger Geist, dass es für mich auch reicht? Und ihr würdet heute alle diesen Raum verlassen mit der Frage, reicht das Maß des Heiligen Geistes für mich, dass ich an diesem Hochzeitsfest dabei sein kann? Ihr seht, es ist völlig absurd. Da kommt man wirklich in ein unglaubliches Dilemma. Auch was die Bibel lehrt, das würde sich komplett widersprechen. So etwas kennen wir nicht, dass man ein bisschen Heiligen Geist haben kann und das reicht dann eben nicht. Und der andere hat dann so viel, dass es reicht und dann müssen wir immer überlegen, habe ich jetzt genug oder nicht? Wäre das fehlende Öl das Problem, müsste man doch auch erwarten, dass Jesus diesen Frauen sagen würde, ich lasse euch nicht herein, weil ihr kein Öl habt. Ich habe nicht einmal genug Öl gehabt, dass also ich nehme doch niemanden als Hochzeitsfest, der nicht einmal für das Öl sorgen kann. Es geht hier nämlich nicht um das Öl, es geht um viel, viel mehr. Der Bräutigam sagt, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Und damit bricht Jesus dieses Gleichnis auf, sagt, um was es geht. Mit anderen Worten, ihr seid gar nicht zu diesem Fest eingeladen. Eure Namen sind nicht auf meiner Gästeliste. Das ist euer Problem. Was für ein Schock für diese Frauen. Den meisten ist mittlerweile klar geworden, dass Jesus hier von der Auferstehung sprach. Die Rufe, die die Frauen aufweckten, werden die Rufe sein, die im Zusammenhang mit der Auferstehung in der Bibel erwähnt werden. So, wenn Paulus den Thessalonikern schreibt, der Herr wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Und darauf werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Die Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, das sind die klugen Frauen. Für die törichten Frauen wird das leider ein böses Erwachen werden. Sie werden sofort realisieren, dass sie nicht vorbereitet sind und trotzdem versuchen sie, in diesen Festsaal zu kommen. Doch der Bräutigam kennt diese Frauen nicht. Sie standen nicht auf seiner Gästenliste. Und was er diesen Frauen sagt, erinnert an das ernste Wort von Jesus in der Bergpredigt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Da sehen wir den Gedanke der Klugheit, dem Vater in Verbindung zu stehen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? In deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunder getan. Beachtlich, was diese Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, denen das Religiöse fern lag. Sie waren der Meinung, sie würden im Namen von Jesus handeln und das mit scheinbar hoher Autorität, prophetisch reden, Dämonen austreiben, Wunder tun. Wer kann denn das aus eigener Kraft? Da muss ja eine übersinnliche Kraft am Werk sein. Wer solches vollbringen kann, der benötigt übersinnliche Kräfte. Aber man kann es nicht deutlich genug sagen, es geht nicht um religiöses Leben, sondern um die Beziehung zu Jesus. Diese Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Jesus kennt sie nicht oder sie kennen Jesus nicht. Jesus kennen sie nicht, weil sie seine Einladung nicht angenommen hatten, obwohl sie bestand und bis heute besteht. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wir sollten diese Einladung von Jesus annehmen. Denn das wird dazu führen, dass wir auf diese Gästeliste kommen für diese bevorstehende Hochzeit. Und wie es in der Bibel auch ausgedrückt wird, wir werden Kinder Gottes, sagt die Bibel. So steht es im Johannesevangelium, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dies geschieht in einem einfachen Gebet, in dem ich die Einladung annehme, die Jesus ausgesprochen hat und Jesus einlade. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns leben. Wie Paulus sagt, da gibt es nicht mehr oder weniger, dass der nicht reicht, sondern weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohns in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Große Privileg. Söhne und Töchter Gottes sind zu dieser Hochzeit eingeladen. Die stehen garantiert auf der Gästeliste. Sie werden das Fest nicht verpassen. Mit diesem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollten. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder bereits gestorben sind, wenn er kommt. Was zählt, ist unser Leben hier und unsere Beziehung zu Jesus heute. Und deshalb sagt Jesus abschließend: Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Wir sollten so leben, wie wenn Jesus heute kommen würde. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen. Wir werden bei diesem großen Fest dabei sein, denn die Hochzeit, die wird garantiert stattfinden. In der Offenbarung lesen wir: Glücklich wer zum Hochzeitsfest des Lammes, also zum Hochzeitsfest von Jesus, eingeladen ist. Können sich alle glücklich schätzen. Und alle, die Kinder Gottes sind, sind eingeladen. Also konzentrieren wir uns in unserem Leben auf die Werte, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung sind. Freuen wir uns auf das Hochzeitsfest, zu dem alle eingeladen sind, die Jesus von Herzen lieben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir deine Kinder werden dürfen, weil du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist und auferstanden. Und wir wissen, Herr Jesus, dass du kommen wirst und dass du die, die auf dieser Gästeliste stehen, zu dir holen wirst, zu diesem großen Hochzeitsfest in der neuen Welt. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Und wir sind dankbar, dass du alles dafür getan hast, dass wir an diesem Hochzeitsfest dabei sein können. Du hast uns befreit von unserer Schuld. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Und du bist der, der auferstanden ist und der kommen wird. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns auf dieses Hochzeitsfest freuen dürfen und wissen dürfen, wenn wir dich lieben, Jesus, wir auf dieser Gästeliste stehen. Amen.